No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 192. Servus, Stefan.
Hallo, Markus.
Stefan.
Ja.
Die Länderspielpause ist zum Glück vorbei, natürlich.
Gott sei Dank wieder Bundesliga.
Ja, die hat das Wochenende wieder ganz im Zeichen von Austria und Rapid. Wie ist dein Resümee?
Ja, da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Wenn man gegen Blau-Weiß Linz spielt. Also mein Resümee ist schon auch ein bisschen ernüchternd, aber trotzdem alles in allem natürlich zufriedenstellender als wahrscheinlich dein Resümee, oder?
Ja, du, das ist ganz klar. Wenn man gegen den Letzten verliert, dann ist es, glaube ich, klar, dass man angefressen ist. Und wenn man dann halt erneut auch so eine Leistung bringt, dann kommt es noch oben drauf.
Magst du es hinter dich bringen? Oder magst du chronologisch vorgehen?
Mir ist es egal, wie du möchtest, Stefan.
Ja, dann nehme ich mir den Vortritt. Und lass dich ein bisschen warm werden. Kannst mich vielleicht noch mit ein, zwei Fragen ärgern und dann ärgere ich dich vielleicht. Blau-Weiß Linz gegen die Austria, Samstag 17 Uhr. Alles ist angerichtet. Es hat ein Fußballfest werden können. Und man hätte sich dann auch in den Top 6 festsetzen können. Warum rede ich jetzt eigentlich? Man hat sich in den Top 6 festgesetzt, wobei man das ja auch jetzt so nicht sagen kann, weil die Tabelle so fucking eng ist in der österreichischen Bundesliga, weil jede Mannschaft irgendwie keine Konstanz auf den Platz bringt und so auch die beiden...
Weil alle Arsch sind.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber im Endeffekt hat die Austria nach dem letzten Sieg gegen den GAK jetzt auch wieder einen Sieg einfahren können gegen Blau-Weiß Linz. Aber wie der Sieg zustande gekommen ist, ist jetzt so ein bisschen besprechenswert, würde ich sagen, weil von der spielerischen Leistung her das nicht das Gelbe vom Ei war, beziehungsweise da auch, nachdem man da Spiele in Serie in dieser Saison schon gewonnen hat, fragt man sich, wo irgendwie der Spielwitz geblieben ist, wo der Kombinationsfußball geblieben ist, wo so viele Basics geblieben sind, die Aggressivität, der unbedingte Wille. Der unbedingte Wille, den sieht man nur hier und da bei manchen Spielern in der Körpersprache, die andere Spieler zurechtweisen, beziehungsweise die anderen Spieler herumdirigieren. Aber sonst fehlt mir das schon so ein bisschen auch von der taktischen Aufstellung her. Kenne ich mich oft nicht aus, weiß ich oft auch nicht, was da jetzt gewollt wird. Aber es ist so, wie es ist. Und ich muss mich ja nicht auskennen, die Spieler müssen sich auskennen. Und das Wichtigste ist ja, dass man die Spiele gewinnt. Und ja, das war jetzt ein Sieg und ja, das war jetzt der zweite Sieg hintereinander, aber der letzte Sieg war zu Hause gegen den GAK, ein Sieg mit Glück, und jetzt der Sieg gegen Blau-Weiß Linz war ebenso ein Sieg mit Glück. Also, dass man sich da aus den beiden Siegen jetzt so wirklich viel Selbstvertrauen mitnimmt in die nächste Partie, das sehe ich nicht. Und wenn ich jetzt an den nächsten Gegner denke, wird mir schon ganz schummrig und auch Angst und Bang ein bisschen, muss ich sagen. Weil so gefestigt...
Was sollen wir sagen?
weil so gefestigt... Ja, ist die Austria derzeit nicht. Wenn ich mir dann die Pressekonferenz vom vergangenen Freitag anschaue, wo der neue Sport, die neue sportliche Leitung quasi, die derzeitige sportliche Leitung vorgestellt wurde mit Michi Wagner als, es wollte ich schon wieder Manuel Ortlechner sagen, ich fange mich schon wieder an, mit dem Namen zu versprechen, mit Michi Wagner als Sportdirektor und auch Vorstand einer neuen Sportdirektion und mir dann die Aufstellung anschaue, dann frage ich mich, ob diese neue Philosophie, Ideologie, wie auch immer man das nennen mag, bis in die Kampfmannschaft vorgedrungen ist. Eigenbauspieler war nämlich nur einer am Feld, und das ist ein Manfred Sakaria, zwei, und ein Dragovic, wobei beide jetzt nicht zu den Nachwuchshoffnungen zählen, die man da jetzt da in der Kampfmannschaft sehen will. Ja, es gilt das Leistungsprinzip, aber wenn ich mir die Leistung so anschaue, dann weiß ich nicht, wie Leistung in dem Verein derzeit definiert wird. Und nein, ich fordere jetzt nicht, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen und ausbrennen zu lassen. Aber man hat in dieser Saison schon mehr Mischung gezeigt und man hat in dieser Saison auch schon gezeigt, dass man da relativ erfolgreich sein kann.
Auch aber weißt du, hätte ein Radonjic gespielt, wenn er nicht, was war er, krank oder verletzt jetzt am Schluss?
Weiß ich jetzt nicht, ob er gespielt hätte oder nicht gespielt hätte. Er war nicht im Kader und ist deswegen dann auch nicht einsetzbar gewesen. Aber keine Ahnung, ob er dann gespielt hätte. Ich meine, die Dreierkette Wisinger, Dragovic und Blavutic, das ist eine Dreierkette, die sich schon oft bewährt hat, aber auch schon oft nicht bewährt hat. Wenn ich mir den Trainer Stefan Helm anschaue und wenn ich mir anschaue, wie er in den letzten Monaten aufgestellt hat, dann wundert mich diese Aufstellung nicht. Und grundsätzlich hat die Aufstellung oder haben ja ein Großteil der Akteure in der letzten Saison super gespielt und auch Tolles geleistet. Man darf nicht vergessen, dass man bis zur letzten Runde noch theoretische Chancen auf den Meistertitel hatte. Also grundsätzlich kann jetzt nicht alles schlecht sein, was in dieser Mannschaft steckt. Aber es ist halt schon so, dass einem Reini Ranftl immer wieder Fehler passieren, die in der letzten Saison einfach nicht da waren. Da war das einfach viel selbstverständlicher, das Spiel. Und dass man den dann immer wieder von Beginn an zum Beispiel bringt und nicht einmal einen Lukas Bacurek beginnen lässt, das verstehe ich halt nicht. Andererseits kann ich nicht in die Mannschaft hineinschauen und weiß halt auch nicht, ob er vielleicht nicht doch auch menschlich eine besondere Stellung in der Mannschaft hat, dass es wichtig ist, dass er von Beginn an spielt. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. So wie zum Beispiel ein Dragovic, der seiner Bestform sicher hinterherläuft in den letzten Wochen, aber trotzdem charakterlich einfach wichtig für die Mannschaft ist. Dennoch muss ich halt darauf achten, dass ich da so ein bisschen eine Mischung habe. Wir spielen nicht mehr im Cup mit, wir spielen nicht mehr international mit. Man hat eine Woche Zeit, sich vorzubereiten auf das nächste Bundesligaspiel und auch da glaube ich, auch wenn ich jetzt auf die Tabelle blicke, kann ich schon noch ein bisschen herumprobieren und jungen, motivierten Spielern die Chance geben, in die Startelf zu kommen. Aber das war nicht so, lange Rede, kurzer Sinn. Die Aufstellung hat sich eigentlich nicht viel verändert, das System hat sich nicht viel verändert und man hat dann gegen Blaues Linz relativ passiv begonnen. Die Linzer hatten gleich am Anfang ein paar gute Chancen, aber die Austria ist in Führung gegangen durch eine Einzelaktion von Manfred Zakaria. Der vielgescholtene Manfred Zakaria spielt jetzt das zweite, dritte Mal von Beginn an und plötzlich findet er ein bisschen in die Spur. Plötzlich findet er zu alter Form. Na sowas, was Kontinuität alles ausmachen kann. Dass die Austria in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen hat, das gefällt dem Expected Goals Wert überhaupt nicht, weil der war unter 1 und da zeigt das zeigt einem auch im Gegensatz zu dem Expected Goal Wert von Blau-Weiß Linz, dass man da halt wirklich effizient war und glücklich geführt hat, weil Manfred Zakaria schön von der Strafraum-Ecke aus einen Schuss ins lange Eck probiert hat und der ist auch gelungen, angeblich auch mit Mithilfe vom Tormann der Linzer. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast. Ich habe keine Ahnung, ob ich so viel anders im Tor gestanden wäre oder du so viel anders im Tor gestanden wäre. Ist natürlich immer unglücklich, wenn man einen Schuss von der Ferne nicht bekommt, aber andererseits muss man heutzutage schon auf so viel achten, dass man da, glaube ich, dem Tormann jetzt nicht unbedingt die Vorwürfe machen kann, die man in dieser Saison schon einem Shahin Radlinger oder einem Niki Hedel gemacht hat. Im Endeffekt ist man dann eben 1-0 in Führung gegangen und hat eigentlich nicht gewusst, warum man 1-0 in Führung gegangen ist. Und man hat aber das Spiel dann nicht unter Kontrolle gebracht, sondern die Linzer haben wirklich engagiert weitergespielt und vor allem schnell nach vorne gespielt, haben die Austria-Abwehr immer wieder vor Probleme gestellt und durch Seidel ist dann das 1-1 passiert in der 20. Minute. Und dann, muss man sagen, hat die Austria, ich hoffe, nicht das Glück für die restliche Saison verbraucht, aber Glück hat die Austria schon verbraucht, indem dann Eggestein einen Elfmeter verwandelt hat, ein berechtigter Elfmeter meiner Meinung nach. Also das war ein klares Foul, war auch nicht viel Diskussion nach dem Spiel und auch nicht viel Diskussion während des Spiels, muss ich sagen. Lustig war, ich war nicht in Linz, ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeschaut, auf Sky angeschaut, dass Manfred Fischer gefoult wurde. Und dem Sky-Kommentator ist ein Stefan passiert. Er hat nämlich kurz Manfred Schmidt gesagt. Er hat sich dann aber eh sofort ausgebessert. Aber ich habe ihn gefühlt, quasi, sagt man ja heutzutage. Und ja, den Elfmeter hat dann Eggestein souverän verwandelt. Und die Austria weiß eigentlich nicht, warum sie mit einer 2-1-Führung in die Halbzeitpause geht, aber rein psychologisch ist natürlich so ein Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fatal für die Linzer. Und in der zweiten Hälfte, da muss ich jetzt sagen, war ein bisschen anders als die erste Hälfte, meiner Meinung nach. Sakaria hat dann gleich das 1-3 geschossen. Schöne Kombination. Sakari hat den Ball im Mittelfeld erobert. Dann ist der Ball nach vorne gekommen zu Tesok Lee und hat ihn dann schön auf Sakari geköpfelt. Der hat ihn dann trocken ins Netz geschossen, quasi im 16er drinnen. War wirklich ein super herausgespieltes Tor, ein schön kombiniertes Tor. Man merkt, dass vielleicht doch trainiert wird unter der Woche. Nein, es wird ja trainiert unter der Woche, aber dass wirklich super trainiert wird, weil ich glaube, solche Kombinationen, die sind genau solche Kombinationen, die man im Training sieht. Leider hätte man sich als Zuschauer viel mehr davon gewünscht. Aber man hat dann in der 52. Minute plötzlich 1-3 geführt. Und das ist natürlich super gewesen, weil kurz vor der Pause ein Tor, kurz nach der Pause ein Tor und zwei Tore Führung, das muss eigentlich reichen bis zum Schluss. Und man hatte die Linzer dann eigentlich auch relativ lange unter Kontrolle. Und die Linzer haben eigentlich auch nicht viel gezeigt. Also, dass die Linzer da unten im Tabellenkeller sind, ist nicht zufällig, weil die haben es dann wirklich nicht geschafft, gut rauszuspielen, haben immer wieder hinten Verteidigungsfehler gehabt. Die Austria hat sich eigentlich in der Hälfte der Linzer festsetzen können, hat aber nichts Brauchbares rausholen können. Und das war so ein bisschen das Problem. Und dann führte das eine zum anderen und der Anschlusstreffer der Linzer kam, was natürlich auch jetzt für die letzten 15 Minuten nicht gerade förderlich war. Dennoch musste man sagen, dass da jetzt dann nicht viel von den Linzern mehr gekommen ist und ja, die Austria so den Sieg über die 90 Minuten retten hat können. In der 73. Minute ist dann Philipp Maybach reingekommen, ein positionsgetreuer Wechsel. Und ich habe ab der, weiß nicht, 75. Minute das Gefühl gehabt, wie gesagt, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, ich habe das live im Stadion, ist das dann doch immer was anderes, aber habe das Gefühl gehabt, dass der Manfred Sakaria, der wirklich super gespielt hat, der viel für die Mannschaft gearbeitet hat, der sich auch zweimal belohnen durfte in dem Spiel, dass der einfach leer war und nicht mehr konnte. Und trotzdem wurde der nicht ausgetauscht. Also der wurde dann erst in der 92. Minute ausgetauscht und das weiß ich halt auch nicht, warum. Da wurde halt vorher noch ein Eggestein in der 84. Minute ausgetauscht. Und dann für Noah Botic und dann kam in der 92. Minute ein Konstantin Alexa noch wieder zu einem Kampfmannschaftsdebüt. Wobei man sagen muss, nicht Debüt, ist eh schon, aber nach langer Zeit wieder zu einem Einsatz in der Kampfmannschaft. Das meine ich mit Debüt. Alexa, der dann halt noch reingekommen ist, gut, da wurde so ein bisschen auch auf Zeit gespielt, aber es sollte natürlich schon wahrscheinlich auch ein Zeichen nach außen sein. Nichtsdestotrotz, mit 3 Punkten nach Hause gefahren, quasi gewonnen, jetzt ist man Sechster in der Tabelle mit 22 Punkten. 22 Punkten ist gerade richtig trendy, 4 Mannschaften haben 22 Punkte, aber es ist bezeichnend, dass in dieser Mini-Tabelle der Clubs mit 22 Punkten, die Austria derzeit letzter ist. Und das war das Spiel in Linz. Nichts Besonderes, aber es muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung am nächsten Wochenende her, wenn da der Gegner Tirol heißt, die ja Salzburg geschlagen haben. Samstag um 17 Uhr kommt es da zu einem Heimspiel. Von Heimvorteil, ja, die Austria-Fans sind super, machen immer Stimmung, aber das überträgt sich derzeit auch nicht so richtig auf den Platz. Also es waren jetzt schon viele Zitterpartien zu Hause, es waren auch schon empfindliche Niederlagen zu Hause. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel gegen voller Selbstvertrauen strotzende Tiroler, die auf jeden Fall noch eine Rechnung mit der Austria offen haben, weil die letzte Niederlage, die sie sich gegen die Austria in Tirol eingeholt haben, ich glaube, da sind sie noch immer wütend und sehen noch immer, dass das eine unnötige Niederlage war jetzt aus Tirol-Sicht. Deswegen werden die dann noch motivierter kommen. Und ja, das wird wirklich ein Spiel auf Messerschneide und ja, wahrscheinlich auch ein Spiel, sage ich jetzt mal, wo sich ein Stefan Helm auszeichnen kann. Ja, aber jetzt, das meine ich jetzt ernst, nämlich viel Druck aus seiner Person, aus der Personalie Stefan Helm rausnehmen kann, wenn er souverän gegen die WSG gewinnen kann. Beziehungsweise wenn er eine Mannschaft aufstellt und wenn er eine Taktik findet, die souverän gegen die WSG gewinnt. Ich finde, das ist derzeit so ein bisschen ein Team der Stunde wieder mal in dieser Saison. Also da kann er wahrscheinlich nicht nur er, sondern auch die Mannschaft Selbstvertrauen danken, wenn man dieses Spiel gewinnt.
Ja. Auch wieder was ins Phrasenschwein dafür.
Naja, so arg war das jetzt nicht die Frage. Also wirklich, aber gibt schon Ärgere.
Passt. Ja. War das jetzt vielleicht die Zündung von Manpreet Zakaria mit dem, vor allem ja von vielerorts gesagt, tolle Leistung, vom Kicker mit 1,5 benotet worden. Oder wie schätzt du das ein?
Ja,
es kann ja sehr schnell gehen bei der Austria, hat man ja auch gesehen, so wie du es angesprochen hast, auch mit Patzorek und so weiter, zuletzt ja auch nicht schlecht gespielt gehabt oder ein Ragusch wichtiges Tor gemacht und jetzt dann mit 0 Minuten belohnt worden in Linz. Aber meine Zakaria ist jetzt nicht zu erwarten, dass er gegen die WSG auf der Bank schmort.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also wenn da nichts passiert, wenn er sich nicht verletzt oder krank wird, dann wieder mit hundertprozentiger Sicherheit in der Startaufstellung stehen, das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass es halt schon wichtig ist, dass auch die Spieler das Vertrauen brauchen, die Regelmäßigkeit brauchen, die regelmäßigen Einsätze, dass sie einfach zu einer Form finden können und dass sie auch irgendwie das Gefühl haben, dass da hinter ihnen jemand steht, und das ist meistens das Trainerteam, die dann auch für sie da sind und sie dann auffangen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man genau die Spieler, von denen man sich auch viel erwartet, dass man die regelmäßig einsetzt und dass man mit denen auch Geduld hat. Und ich meine, jetzt ist Ende November, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Manpreet Zakaria, der jetzt so lange in der österreichischen Bundesliga gespielt hat und ein halbes Jahr in China gespielt hat, dass der so lange braucht, bis er sich wieder an den österreichischen Fußball gewöhnt. Also ich weiß nicht, wer ihm das eingeredet hat oder wo man ihm das einredet, das verstehe ich nicht. Der braucht einfach Spielpraxis, und je mehr Spielpraxis er hat, desto besser spielt er auch. Ja, er hat auch schon wirkliche Scheißpartien, Entschuldigung, in dieser Saison gespielt, aber er hat auch schon ganz wichtige Tore und Vorlagen gemacht. Also das darf man auch nicht vergessen. So schlecht war das nicht, was er bis jetzt immer gezeigt hat. Aber jetzt merkt man, er hat seine Position gefunden. Jetzt hat er mal auch in der Mitte gespielt plötzlich und nicht von der Seite kommend. Hat vielleicht auch dazu beigetragen, aber das ist alles die Aufgabe des Trainerteams, das zu erkennen im Training, auch in den Analysen und dann dementsprechend zu handeln. Ja.
Gut, sind wir mal gespannt, wie es da alles weitergeht. Ich habe jetzt dann gerade noch von Zitat gesehen von Michi Wagner. Es wird wichtig sein, sehr schnell von diesem romantischen Bild wegzukommen, dass nur noch junge Österreicher spielen.
Ja, das stimmt doch. Weil ich meine, ich kann jetzt nicht nur junge Österreicher auf den Platz hauen und dann sagen, spielen eh die jungen Österreicher, aber wir gewinnen halt nichts mehr. Also man muss da schon noch diese richtige Mischung finden. Und man hat ja jetzt auch diesen Ankerspieler, Benchmark-Spieler die jungen Eigengewächse oder jungen Talente da in diesem Konzept ausgearbeitet. Und das ist ja nur ein anderes Wort, dass die Mischung stimmen muss. Und weil ich jetzt da auch schon dabei bin, dann würde ich auch gleich über diese neue Sportdirektion von der Austria sprechen, die da vorgestellt wurde am letzten Freitag bei der Pressekonferenz. Also die Sportdirektion besteht eben aus Michi Wagner. Haben wir auch hier schon groß beleuchtet in diesem Podcast. Ihr könnt auch gerne das Special hören. Wir werden das wieder unter der Folge in die Shownotes verlinken. Und dann besteht die Sportdirektion noch aus Manuel Takac. Er ist der Akademieleiter, auch schon länger der Akademieleiter, hat auch schon Erfahrung mit der Akademieleitung von der Akademie Burgenland, ist dann zum LASK gewechselt, war dann sportlicher Leiter bei den LASK Juniors und auch Akademieleiter. Und kam dann vom LASK eigentlich zur Austria. Und seit Mai 2024 ist auch Robert Urbanek sportlicher Direktor bei der Austria. Und Robert Urbanek komplettiert die Sportdirektion, das Trio in der Sportdirektion, eben als technischer Direktor und ist dafür zuständig, quasi, dass die Talente aus der Akademie auch Fuß fassen in der Kampfmannschaft beziehungsweise in der zweiten Mannschaft, also dass die Durchgängigkeit gegeben ist. Und es ist jetzt eben so, dass wir jetzt eine Sportdirektion haben, die in allen sportlichen Belangen die Kompetenzen besitzt, die sie benötigen und die da auch Entscheidungskräfte haben. Natürlich muss ein Harald Zagicek als Alleinvorstand Verträge unterschreiben, aber er selbst hat gesagt, er ist kein Alleinherrscher und er hört natürlich auf den Sportvorstand, auf die Sportdirektion, auf den Sportdirektor Michi Wagner, was sie ihm vorlegen und wird das dann noch unterschreiben. Der Michi Wagner hat ein Budget, mit dem muss er arbeiten und also ganz normal wie in jeder anderen Firma auch. Der kommt ja eh auch aus der Wirtschaft, also der weiß schon, wie man mit Budgets umgeht und dementsprechend kann der da jetzt haushalten, wie er will und wird das mit den beiden auch gemeinsam tun. Was ich ganz witzig finde, unter Anführungszeichen, oder auch ein bisschen überraschend, ist einfach, dass die Sportdirektion so ausschaut, wie sie ausschaut. Manuel Takac kommt von Linz, wurde von Jürgen Werner dann auch geholt und von Manuel Ortlechner geholt, genauso wie ein Robert Urbanek von den beiden geholt wurden. Jetzt wurde ein Manuel Ortlechner entlassen, aber zwei seiner engsten Mitarbeiter wurden eigentlich befördert. Da weiß ich nicht, ob man da vielleicht auch ein bisschen die Investorengruppe befriedigen will oder ruhigstellen will mit diesem Move. Ich denke trotzdem, dass beide sehr qualifiziert sind für den Job. Manuel Takac hat das ja auch schon bewiesen, in Linz, auch in Burgenland schon bewiesen. Und jetzt auch mit der Arbeit, die er in der Austria-Akademie schon geleistet hat seit ein paar Jahren, hat er da schon bewiesen, dass er das kann. Und Robert Urbanek ist übrigens der Neffe von Manfred Schmidt. Also ist irgendwie dann auch beiden Lagern zuzuordnen, wenn man das familiäre damit denkt, ist auch ein Experte auf seinem Gebiet, ist sehr gut connected in der Szene der Akademien und auch in der Talentsichtung ist er schon sehr bewährt und hat einen Namen in der Branche. Also ich denke, da ist die Austria jetzt einmal in erster Linie gut aufgestellt und man wird sehen, wie sich das Trio tut. Man wird sehen, wie der Kader dann für die nächste Saison ausschauen wird und wie der dann gestaltet wird, weil darauf kommt es dann an. Und dann möchte ich noch kurz sagen, dass es natürlich eine Management-Sache ist. Und eine Vorstandssache ist, Spielkonzepte auszuarbeiten, Konzepte, wie sich der Verein positioniert. Und das ist keine Spielersache. Deswegen finde ich es jetzt auch ein bisschen gemein, wenn man die Spieler fragt, ob man glaubt, welcher Spielart man ist. Ist man ein Benchmark-Spieler oder was auch immer. Die Spieler, die sollen die Taktik auf dem Platz widerspiegeln und sollen funktionieren, so wie das Trainerteam und wie sich das die Mannschaft ausgemacht hat. Aber die sollen nicht irgendwelche Leitlinien lesen und sich dann Gedanken machen, was für Spieler sie sind. Die sollen sich auf den Fußball fokussieren und sollen sich da nicht ablenken lassen. Deswegen finde ich das auch nicht verwerflich, dass ein Manfred Schmidt bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass er das Konzept oder dass er diese neue Ideologie noch nicht gesehen hat. Ich finde, das liegt nicht in den Verantwortlichkeiten der Spieler, sondern das liegt nur in den Verantwortlichkeiten der Funktionäre und der Entscheider, und die müssen wissen, was sie tun, und die müssen nur wissen, an was sie sich auch orientieren, und dafür gibt es diese Konzepte, dafür gibt es diese Spielvorlagen, diese Systematiken, diese Systeme, die man da quasi rausarbeitet. Aber ich finde, das braucht man die Spieler nicht fragen und dann sich wundern, dass die darauf keine Antwort haben. Also ich würde da als Verein sogar noch einen Schritt weiter gehen und das von den Spielern komplett fernhalten, weil das macht nichts mit ihnen, das macht nichts mit ihrer Leistung, und das ist medial nur eine Provokation oder nur eine Bühne, um wieder Unruhe in den Verein zu bringen oder noch mehr Unruhe in den Verein zu bringen. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig.
Ja, aber jetzt eben war Manfred Fischer gemeint, nicht Manfred Schmid, wie du gesagt hast.
Na, ist der Neffe von Manfred Schmid, oder?
Ja, schon klar, aber du hast ja bei der Pressekonferenz hat dann Manfred Schmid gesagt, aber da war mit Manfred Fischer gemeint.
Ja, dabei. Siehst?
Ja. Okay. Ja, das, danke. Deswegen habe ich zuerst gedacht, was haben sie denn von extern jetzt gefragt, weil ich nichts mitbekommen habe.
Ja, ist Manfred Fischer gemeint gewesen, ja.
Gut. Badam. Ist jetzt durch dieses neue Sportdirektorium für dich deiner Meinung nach die Chance gesunken, dass jetzt trotzdem noch ein Sportvorstand kommt? Oder meinst du, das hat nichts miteinander zu tun?
Ich glaube, man hat da jetzt ein bisschen sich den Stress rausgenommen, und ich glaube, ja, dass de facto die Chance gesunken ist, obwohl ich das nicht gut heiße.
Okay.
Also ich glaube, dass sie da den Weg mit dem Harald Zagicek weitergehen wollen, der jetzt quasi der alleinige Vorstand ist und die Verantwortung über alles im Verein hat und eigentlich auch alles entscheiden kann. Ich meine, wir wissen, die Austria hat viele Gremien, aber und auch viele Redner. Also ja, schauen wir mal. Hast du noch jetzt eine Frage?
Jein, also okay. Es leidet jetzt so ein bisschen über. Auf jeden Fall ist jetzt, du hast ja gesagt, die Austria hat sich jetzt durch diesen Sieg wieder in die Top 6 befördert, ist jetzt tatsächlich genau Sechster, wobei Hau und Stechen, wie wir es auch schon immer vergangene Saison oder Vorsaison gesehen haben, WRC nur ein Punkt dahinter als Siebter, beziehungsweise Rapid auch nur noch 2 Punkte entfernt als Zweiter und Salzburg auch nur 3 entfernt als Leader. Wir sind alle, Sturm hat noch Nachholspiel, aber selbst auf die wäre der Abstand ja auch da nicht größer. Wie siehst du jetzt, für mich ist das eigentlich das Programm jetzt nicht schlecht. Ja, wir haben gesagt, WSG muss man aufpassen, haben erst gegen Rapid gepunktet, haben jetzt auch gegen in Salzburg gewonnen. Danach geht es zum WRC, ist im Moment eben auch so ein bisschen Wundertüte nach dem Kübauer Abgang doch eher am Straucheln. Und zum Abschluss des Jahres kommt dann der Lieblingsgegner Sturm. Was meinst du, ist jetzt in diesem Finish noch drin und wie eng wird die ganze Geschichte in Sachen Top 6 jetzt nicht nur auf die Austria, sondern allgemein bezogen?
Also ich glaube, dass das noch keine Gmade erwiesen ist, und ich glaube, dass meine Angst vor der WSG auch ein bisschen berechtigt ist, wenn man sich die letzten Wochen bei der WSG anschaut, also die Entwicklung der WSG Tirol seit dem Austria-Spiel und die Entwicklung der Austria seit dem WSG Tirol-Spiel. Glaube ich, dass man da auf jeden Fall auf der Hut sein muss, und auch wenn die Gegner jetzt am Papier nicht so stark klingen oder klingen tun sie schon stark, wenn da jetzt der Meister kommt und der Cupsieger kommt, dann muss man da auf jeden Fall auf der Hut sein, dass die gerade Formkrisen haben, ist Fakt. Aber ja, trotzdem ist die Austria jetzt auch nicht derzeit so gefestigt, dass sie da die in Grund und Boden spielen kann, wie niemand derzeit in der Liga. Also ich sehe die Top 6 realistischerweise schon ein bisschen in Gefahr, weiß ja dann auch, dass nach der Winterpause gleich Salzburg und Rapid wartet, da wie immer alles möglich, wissen wir eh. Und Salzburg ja auch nicht gerade der Lieblingsgegner der Austria in den letzten 50 Jahren. Gefühlt zumindest. Also es ist auf jeden Fall noch keine Gmade erwiesen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt im Winter noch die 9 Punkte macht, um sich da auf jeden Fall ein bisschen eine Polster auch zu verschaffen für die ersten Runden dann im Frühling. Das ist wichtig. Und das wollte ich auch noch sagen, dass jetzt dann Harald Zagicek an die Medien tritt und sagt, die Top 6 sind nicht wichtig und es ist auch kein Beinbruch, wenn man mal in den, im unteren Playoff spielt. Na, ich hoffe, dass das kein Beinbruch ist, dass man in den unteren, im unteren Playoff spielt, aber ich finde es marketingtechnisch sehr fatal, wie defensiv man da schon wieder auftritt. Ich meine, man war, wie ich die Folge schon einmal gesagt habe, ganz nah an der Meisterschaft dran. Zumindest theoretisch hatte man die Chance, in der letzten Runde noch Meister zu werden. Und man spricht dann eine Saison später, wo man eigentlich am Kader, den Kader punktuell verstärkt hat. In Wahrheit, man merkt, dass die Eigenbauspieler, arrivierte Spieler wie einen Melon oder einen Fitz 1:1 ersetzen können oder nicht nur Eigenbauspieler, sondern auch die Neuzugänge, die 1:1 ersetzen können. Also man kann sich mit dem unteren Playoff einfach nicht zufrieden geben. Man muss doch auch die Entwicklung weiterführen. Es ist so, dass wir das Stadion verkauft haben, wir einen Großteil unserer Schulden abbauen können. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt weiterhin so defensiv argumentiere und dass ich als Austria, die trotzdem, ich glaube, das viertgrößte oder viertgrößte Budget der Liga hat, den Anspruch habe, wenigstens in die Top 6 zu kommen. Das geht nicht. Ich weiß, man kann nicht mehr jetzt jedes Jahr den Anspruch haben, als Austria Meister zu werden. Aber ich muss doch den Anspruch haben, mindestens in diese fucking Top 6 zu kommen, vor allem in einer Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Das geht nicht in meinen Kopf rein, dass man sich da wieder vor die Medien stellt und sagt, es wäre aber jetzt kein Beinbruch und das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Ich meine, du bist finanziell im Eck seit Jahren und dann ist der sportliche Erfolg das Einzige, womit du wahrscheinlich irgendwie Sponsoren bekommst und dann sagst du, es ist kein Beinbruch. Ich meine, entschuldige mal, das ist genauso, wie wenn ich als Rapid lauter Supertalente verpflichte und dann sagt der Stöger, der Kader ist nicht so stark. Und und spricht ihn dann so schwach, bis sie wirklich schwach spielen, ganz ehrlich. Entschuldigung, jetzt habe ich die Überleitung gemacht.
Hätte es aber noch interessiert, wirklich zum Abschluss, wie es geht, die Tirol, sagst du allgemein, ja, haben super Start hingelegt, jetzt zuletzt sich auch wieder stark verbessert gezeigt. Hinspiel hat die Austria knapp mit 3:2 gewonnen, damals Doppelpack Botic und ein gewisser, wir haben es im Vorfeld ja thematisiert, Moritz Welz hat damals auch getroffen. Hast du auch da ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht wieder gegen seinen Stammverein zuschlägt, Ad1, und meinst du, es war ja auch schon Gerücht in diese Richtung, dass er vielleicht tatsächlich im Winter zurückgeholt wird?
Also ich glaube, es gibt noch nichts Offizielles, aber irgendwer hat mir schon erzählt und dem glaube ich das auch jetzt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war, dass das schon ziemlich fix sein dürfte, dass der zurückkommt. Oder habe ich es irgendwo gelesen? Also ich glaube, die Leihe wird aufgelöst dann im Winter und er kommt zur Austria wieder zurück. Das ist gut so, weil er spielt eine Bombensaison bisher und natürlich ist er immer für ein Tor gut und in seinem Wohnzimmer wird er wahrscheinlich noch motivierter sein, als in Tirol gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Also ich hoffe, dass der Stefan Helm da ein Auge drauf wirft und schaut, dass man den mit fairen Mitteln ohne Verletzungen neutralisieren kann.
Gut, dann schauen wir mal und wir werden dann gleich Anfang nächste Woche wieder drüber reden.
Genau. So, jetzt bist du dran. Jetzt habe ich genug geredet, habe schon ganz Halsweh vor lauter Reden. Jetzt da musst mir du ein bisschen helfen.
Ja, du Armer. Ja. Geht ja gleich besser, wenn ich jetzt darum berichtet, wie toll sich Rapid angestellt hat. Es wurde Anführungszeichen groß angekündigt, dass nach der Länderspielpause eine andere Rapid sehen wird. Dem war nicht so. Waren eigentlich ein ähnlicher Unkick, wie es ihn auch in den letzten Wochen davor gegeben hat. Ich fand die erste Halbzeit etwas besser, was, denke ich mal, hauptsächlich an einem Peter Nossadal lag, der jetzt nicht alles niedergerissen hat, aber über den und über seine linke Seite doch viel gegangen ist, der sich auch zu Beginn eigentlich ganz gut mit seinem norwegischen Landsmann Gulliksen verstanden hat und eigentlich, wenn Rapid hat eins was gegangen ist und dann auch was Gefährliches gegangen ist, war fast immer doll involviert und war eigentlich, glaube ich, angekündigt, dass er nicht von Beginn an spielen wird, dass man schauen muss, wie lange er spielen kann. Es war dann doch so, er wollte unbedingt spielen, medizinische Abteilung hat gesagt, wurde dann aber zusammen mit dem Trainerteam und dem Spieler eben entschieden, dass er beginnt. Dass er jetzt nicht dann die kompletten 90 auf dem Rasen stehen wird, war schon aufgelegt. Dann gleich in der Pause leider wieder runtergehen müssen. Damit war, glaube ich, der Rapidschwung für die zweite Hälfte wie weggeblasen. Oftmals war es in der jüngeren Vergangenheit ja so, dass man in der zweiten Hälfte etwas adaptiert hat am Matchplan von der ersten Hälfte und dann etwas mehr Zugriff bekommen hat, etwas mehr nach vorne getan hat. So war es in der ersten Hälfte eigentlich auch nur überschaubar viel, was Rapid geboten hat. Die größte Chance war durch Wurmbrand, Direktabnahme im Strafraum, wo er, glaube ich, noch relativ akrobatisch hingekommen ist, aber auch nicht optimal der Ball kam, ein bisschen in Rücklage und von daher nicht mehr so platziert abschließen konnte. Vorarbeit, Nonané auch in dem Fall von Doll. Und ansonsten war doch zwar ein Wille erkennbar bei Rapid, aber erneut eigentlich, außer wenn es dann mal über Doll ging, zu wenig Zielstrebigkeit, zu wenig Energie nach vorne und mal wieder zu wenig Ideen. Andererseits in die andere Richtung jetzt vom GRK, der das Ganze relativ mutig angelegt, muss man sagen, denke ich mal ähnlich, wie er zuletzt auch in Wien bei der Austria aufgetreten ist, sich nicht versteckt, probiert auch Akzente nach vorne zu setzen, auch mit zwei Stürmern. Aber auch da ist jetzt zuletzt viel in der Community drüber geredet worden oder jetzt im Nachgang auch philosophiert worden, dass jetzt nicht die Riesenüberraschung war, wenn der Gegner mit einem, sagen wir mal, gefühlten oder auf jeden Fall 5-3-2 aufläuft, dann schaut hinten massiv zu stehen, die Räume eng zu machen, gut zu verschieben, Rapid da wenig anzubieten und dann relativ schnell umzuschalten und über einen Art 1 wuchtige und Art 2 sehr agile Spitze dann gewisse Nadelstiche zu setzen, haben auch immer wieder bei Standards gezeigt, dass sie da nicht ungefährlich sind. Wobei, ja, sie haben es auf der einen Seite irgendwo clever gemacht, auf der anderen Seite, denke ich mal, muss man als Schiedsrichter auch noch besser hinschauen, wenn jedes Mal so krass dann auch irgendwie der Torhüter weggeblockt wird, dann gilt es in meinen Augen auch zu pfeifen und ich denke mal auch die Situation, wo Ahusu dann noch gerettet hat, wäre für mich eigentlich von einem VAR dann zurückzunehmen gewesen, wenn der Ball da reingelandet wäre, weil es ganz klar so war, dass der Torhüter da geklammert und zurückgehalten wird, sodass er keine Chance hat, hier zum Ball zu gehen und daher eben es auch so der Fakt war, dass ein Stürmer dann fast frei zum Ball gekommen wäre. Ja, aber VAR-Geschichte kommt jetzt dann weiter später im Spiel. War nämlich dann so, dass in der zweiten Hälfte GRK in Führung gegangen ist per Elfmeter und es war eigentlich für mich noch ein mehr lächerlicher Elfmeter als jener, den es schon in Graz gegeben hat. Über den damaligen konnte man meinen noch etwas mehr diskutieren, auch wenn ich den damals ebenfalls nie gegeben hätte oder für mich ja nicht zu geben gewesen wäre, war da hier jetzt eigentlich komplett, bin ich vom Glauben abgefallen, als der dann gegeben wurde. Ich muss sagen, eigentlich war Schiedsrichter Ebner für mich gut gestanden, um es zu sehen, um eigentlich zu sehen, dass Zvetkovic den Arm anlegt, Art 1, Art 2, er versucht ihn auch noch wegzunehmen, dann auch noch. Ja, er will zuerst mit dem Kopf hin, merkt dann, es wird nichts und dann kommt er ein bisschen spät erst dazu, den Arm noch wegzuziehen, aber für mich keine unnatürliche Armhaltung, keine unnatürliche Bewegung, keine Verbreiterung, nichts von all dem. Und selbst wenn er vielleicht in der Realgeschwindigkeit, wir wissen alle, Fußball ist mit den Jahren immer schneller geworden, von daher jetzt auch nicht immer so einfach für die Schiedsrichter, das direkt am Feld hundertprozentig korrekt beurteilen zu können, aber dafür haben wir eigentlich den VAR. Und dass er dann mindestens sagt, schau dir das lieber nochmal an, war nicht der Fall. Zu meiner großen Überraschung war dann genau wie in Graz das Materna ins rechte Eck dann ziemlich wuchtig verwandelt hat. War Gartler in dem Eck zwar, aber hat vorher durch die Hin- und Herampelei den Schritt nochmal in die Mitte gemacht, kam dann deswegen nicht mehr ganz raus nach links von seiner Sicht aus. Und damit ging der GRK in Führung. Rapid natürlich in der Folge versucht, mehr zu investieren, mehr zu machen. Erfolg war überschaubar, den das Ganze gebracht hat, dann eigentlich durch mit die beste Kombination, die es in dem Match von grün-weißer Seite gab, hat Kara den Ausgleich gemacht. Deswegen auch daher dem Moment, glaube ich, wenn man sich auf einen in Richtung Einsatz und dann auch, dass er hin und wieder jetzt bei ihm verstärkt jetzt dann sein Näschen zeigt, als Schlüsselspieler bezeichnen kann, ist es Kara, aber eben auch einer, wenn er dann hoffentlich wieder bald hundertprozentig fit ist und auch fit für 90 Minuten ist, durch seinen Spree, durch seinen Antritt, durch seine Schnelligkeit insgesamt ein Doll und der dann wird dann hoffentlich dann auch immer mal wieder einen Embree dann hoffentlich bald haben, einen Wurmbrand vielleicht dann noch mit zusätzlich haben, die er in Szene setzen kann, könnte das ganze Werkel wieder mehr ins Rollen kommen, aber was in der zweiten Halbzeit summa summarum abgeliefert wurde, war für mich erneut einer Rapid nicht würdig, einem Spruch nicht würdig, dass man eine andere Rapid jetzt nach der Länderspielpause sehen wird. Er hat sich eingereiht in viele Unleistungen, die es jetzt in dieser Saison gerade in den letzten 2 Monaten gegeben hat. Und von daher kann man durchaus davon reden, dass der GRK nicht unverdient gewonnen hat. Die haben, so wie es sich für sie von ihrer Qualität und ihrem Einsatz abliefert, ein gutes Spiel abgeliefert, aber muss halt auf der Gegenseite sagen, Rapid ist weit unter seinen Möglichkeiten geblieben und hat, denke ich mal, nach dem 1:1 vielleicht hier und da ein bisschen zu offensiv auch agiert, ist dann in eine Umschaltsituation reingelaufen und dass man diesen HKT jetzt nicht unbeaufsichtigt lassen sollte, hat man, glaube ich, im ersten Match in Graz schon gesehen, dass es ein sehr wendiger, sehr guter, sehr frecher Spieler irgendwo ist. Und summa summarum, ich bin jetzt vorher nicht direkt drauf eingegangen, weil ich finde, man kann unter einen Banner setzen, auch hier. Im Nachhinein lässt sich jetzt sagen, ja, Gartler hat nicht die richtige Entscheidung getroffen, immer da so weit rausgekommen ist. Wäre aber wahrscheinlich besser beraten gewesen, weiter hinten zu bleiben. Und ich glaube, der Abwehrspieler wäre noch mit hingekommen, um ein bisschen zu stören und auf die Linie oder weiter Richtung Linie wäre dann besser aufgehoben gewesen. Aber jetzt davon einen krassen Torwartfehler würde ich jetzt da weder in Linz, auch wenn der Bayer da nur mit 4:0 benotet worden ist, noch bei Rapid wirklich sprechen. Ich finde, auch mancher Fan macht sich da immer ein bisschen einfacher, einfach auf die Goalies hinzuhauen. Wie schon öfters thematisiert in diesem Podcast, ist es halt relativ schnell, wenn ein Goalie sich mal falsch entscheidet, nicht richtig rauskommt, nicht konsequent genug rauskommt oder mal wie in dem Fall eben ein bisschen übermotiviert rauskommt, ist halt die Gefahr und Wahrscheinlichkeit, wenn der Stürmer das überzuckert, relativ groß und sich dadurch ein Gegentor einfängt. Aber wie oft haben wir auf der anderen Seite, dass ja der Ball nicht gestoppt werden kann von einem Offensivspieler. Das gemeint, was auch im GRK-Match mal hier mal wieder der Fall war, man muss unbedingt jetzt mit der Hacke dem weiterspielen und der geht ins Nirvana, dass irgendwie gerade, wenn man weiterhin das Gefühl hat, dass die Abläufe nicht stimmen oder noch nicht gut genug trainiert sind, ja, ein Pass in den Raum geht, wo der Mitspieler nicht mitdenkt oder das entsprechend nicht so antizipiert, oder der Spieler vor dem Tor, der Stürmer, die falsche Entscheidung trifft, indem er halt nicht am Goalie vorbeizieht, sondern gleich abschließt oder, also ich finde, da kann man anderen Spieler oft genug im Spiel genauso Vorwürfe machen und für mich ist es zu billig, da hier sofort auf den Goalie hinzuhauen. Dafür gibt's eigentlich die anderen 10 Feldspieler noch, die da auch mit da sind, die genauso gefragt sind, nach hinten zu arbeiten, ihre Defensivarbeit zu verrichten. Und man mag es irgendwie kaum glauben, weil ja doch hier und da zu Recht auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder über die Rapid-Defensive geschimpft worden ist. Man hat immer noch eine der besten Abwehrreihen, zwar mit 15 Gegentore stellt man die besten Defensive zusammen mit Altach, kann aber auf der anderen Seite sehen, gerade mal in der Offensive, dass man erst 19 Tore geschossen hat. Auf der anderen Seite dann ein GRK hat mit 24 Gegentore die nominell schlechteste Defensive, auch wenn es da nicht mit großem Abstand, zweitmeiste Gegentore übrigens die Austria kassiert. Ja, also die Unterschiede zusammen mit Linz sind jetzt nicht wirklich so riesig. Das spricht auch wie viele andere Punkte für die Ausgeglichenheit der Liga, dafür, dass sich wieder groß nach unten, nach oben hin wirklich jemand absetzen kann. Und auch Rapid ist jetzt gefordert, in den nächsten Partien da wieder mehr Zählbares an Land zu ziehen, weil sonst kann es in Richtung unteres Playoff auch ganz schnell gehen. Und es ist jetzt schon die Stimmung nicht besonders gut. Es werden schon Katzer und Stöger langsam in Frage gestellt. Bei Katzer immer noch in Richtung Salzburg ein Abgang diskutiert, nachdem Schick jetzt da erstmal abgesagt hat und bei Hoffenheim bleiben wird. Also ja, auch hier ist von Ruhe nicht viel zu merken.
Wäre es schlimm, wenn Katzer gehen wird?
Wie schon mal gesagt, es wird die Frage, was kommt danach? Und sind jetzt zum Beispiel ein Gartler so weit, dass er da gut übernehmen kann? Wäre einer wie, ich sag jetzt einfach irgendwas, Ivan Schütz, der jetzt dem sein Nachfolger war und auch unter Micky Katzer bei der Wiener gelernt hat, einer, den man dann vielleicht dann auch da mit dazu holen würde? Mag jetzt vielleicht einfach nur ein Hirngespinst sein, oder anderes hätte er mit Sicherheit gerne wieder vielleicht einen erfahreneren Mann. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht wirklich sicher, wie schlimm das wäre, wie groß sein Netzwerk tatsächlich ist, wie groß sein und gut sein Team ist, sofern das beim Verein bleibt, um das dann das Ganze zu kompensieren. Wenn ein Gartler und ein Rauch vielleicht plus noch mit Mr. X vielleicht bleibt und das vielleicht mehr im Verbund dann löst, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt gar nicht so schlimm wäre. Zumal jetzt ja aktuell die Frage ist, ist es so, wie ich gemeint hat, wie auch du es vielleicht eingeschätzt hast, Stefan, wie es Experten bei uns in der Sendung eingeschätzt haben, dass da die Qualität am Kader eigentlich da ist, eigentlich sogar groß ist, und man bekommt die PS durch was auch immer vom Trainerteam einfach nicht auf den Platz. Oder ist es doch umgekehrt so, dass die Vorschusslorbeeren einfach zu groß waren und die Qualität gar nicht so groß da ist und damit auch die Arbeit eines Katzers zu hinterfragen wäre?
Ja, ich habe da auch zu wenig Einblick und ich habe jetzt auch nicht jedes Rapid-Spiel in voller Länge in dieser Saison gesehen. Aber ich habe immer mehr, also in mir reift immer mehr der Gedanke in dieser Saison, jetzt auch wenn ich mir die Entwicklung von Rapid anschaue, dann glaube ich halt schon, dass ihr euch mit Peter Stöger jetzt nicht den größten Gefallen getan habt. Also ich glaube schon, dass der Trainer derzeit einfach nicht zum Kader passt und dass das, was Peter Stöger angreifen müsste, einfach wahrscheinlich nicht geht bei Rapid, weil das einfach zu viel wäre. Und ja, ich glaube, dass Peter Stöger schon langsam ein bisschen angezählt ist im Verein.
Aber ich meine, Peter Stöger ist auch erfahren genug. Ja, am letzten Punkt gebe ich dir teilweise recht. Es kommen immer mehr Stimmen auf, die Peter Stöger in Frage stellen. Von daher, angezählt trifft es wohl ganz gut. Es könnte gut sein, dass in den nächsten zwei Pflichtspielen, auch bei dem, wenn man die jüngsten Leistungen anschaut und den Lauf des LASK anschaut, wo es als nächstes hingeht, sich anschaut, wie gut man bisher in der Conference League performt hat, dass es da zwei Niederlagen gibt. Und dann wird noch mehr Feuer am Dach sein, dann wird der Druck noch größer und ob man den dann weiter standhält und Peter Stöger die Stange hält, ja, wird dann extrem spannend.
Vor allem finde ich auch, dass der Peter Stöger sehr unglücklich in den Interviews auftritt. Also da spricht er, dann nennen wir extra die Sendung ausgewechselt, weil er so großmaulig ankündigt, dass er das in der Länderspielpause quasi, also es hat so geklungen, wie wenn kein Stein auf den anderen bliebe und wir ein anderes Gesicht sehen und dann passiert eigentlich gar nichts. Also das ist ja auch schon unglücklich, weil da halte ich meinen Mund lieber, trage das nicht nach außen, versuche das ihnen zu regeln. Wenn es ihnen nicht funktioniert, dann brauche ich halt mehr Zeit. Aber ich kann mich dann nicht nach so einer Leistung von Rapid zum Interview stellen und sagen, es läuft nicht gut, ich weiß, an welchen Schrauben man drehen muss, dass es besser wird und wir versuchen es weiterhin, dass wir das machen. Und ich denke mal, warum machst du das nicht vor dem Match schon, wenn du es weißt? Ja? Ich meine, das ist auch immer von außen einfacher gesagt als getan. Aber was hältst denn du von einer LASK-Taktik?
Inwiefern?
Naja, Robert Klaus hat meiner Meinung nach noch keinen Verein. Wäre billiger als ein Kübauer.
Er steht ja bei Rapid auch noch unter Vertrag bis Juni 26.
Nein, ich glaube nämlich, ganz ehrlich, also jetzt da, ich weiß, ihr wollt jetzt da keine Ratschläge von einem Australier und es ist mir auch grundsätzlich auch egal, aber ich glaube, dass der Kader, den Rapid derzeit hat, besser zu Robert Klaus passt als zu Peter Stöger.
Ad 1 möchte ich mal noch aufgreifen, was du gesagt hast. Ich glaube, Peter Stöger ist ja schon irgendwo so früh auch bestellt worden, dass er ja auch schon vor den Playoffs in Kontakt hat mit Kulowitz, das heißt im Vorfeld war er mit Katzer und allem Kontakt, hat er Bescheid gewusst, welchen Kader hat Rapid zu der Zeit gehabt, war die Verpflichtung fix, das heißt, ich denke mal, er hätte einen Sangaré und vielleicht andere gerne behalten, hat es eben nicht gespielt und musste mal mitleben und konnte aber, denke ich, ja dann mal mitreden, wenn man als Ersatz holt, beziehungsweise hätte dann hoffentlich hier oder da auch im Veto angelegt, wenn er gesagt hat, sorry, aber mit dem den als Ersatz, das geht einfach nicht oder mit dem kann ich nicht oder wie auch immer. Denke mal, da ist er erfahren genug, um das irgendwo da auch ein bisschen mitsteuern zu können oder mitreden zu dürfen. Von daher, ob wirklich nicht komplett zu seinem Stil passt, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite, es ist eben auch heute schon in Social Media, wo wir auch ein bisschen mitgemischt haben, die Diskussion aufgekommen, wäre es nicht der Stepback dann eben zum Robert Klaus denkbar. Ich denke mal, von Vereinsseite wäre das machbar. Wir haben es bei uns im Interview erlebt, denke ich mal schon, dass irgendwo enttäuscht war vom Umgang mit ihm, beziehungsweise dass ihm eigentlich ja versprochen wurde, er kann die Saison zu Ende machen, dann setzt man sich zusammen. So wurde es ja auch offiziell verkündet. Wir sind auf der anderen Seite auch immer, im Fußball wird viel geredet und oftmals dann anders gehandelt. Aber ja, es ist die Frage, ist dieser leichte Groll, sage ich jetzt mal, den es damals gab, mittlerweile verraucht, bisschen schon genug Gras über die Sache gewachsen, dass er sagen wird, jo, machen wir das jetzt nochmal und dann tatsächlich, lass mich diesmal wirklich machen bis Ende der Saison, dann schauen wir weiter, wie sehr ich das Ruder umreiße und tatsächlich, ob das ganze vielleicht Werkel dementsprechend viel besser zu mir passt, als jetzt zu Peter Stögers Stil im Vergleich. Plus, ja, wenn doch etwas Groll noch da sein soll, wie sehr kann er tatsächlich über seinen Schatten springen?
Glaubst du wirklich, dass das ein realistisches Szenario ist, über das nachgedacht wird? Weil ich glaube es eher, weiß nicht, für mich klingt das trotzdem sehr unrealistisch, aber ja.
Ja, also für mich klingt es auch ziemlich abwegig. Ja. Fußball mittlerweile never say never, in alle Richtungen von wegen Klaus oder jetzt auch Doppeldruckschad und dann nochmal bei Didi Küper nachfragen oder Peter Packold ist jetzt wieder frei, aber ja, wenn ich mir früher schon angehört habe von einem Freddy Bickel, dass die Mannschaft sensibel ist, ja, war damals eine ganz andere. Glaube ich jetzt nicht, dass die heutige Mannschaft von einem Cvetkovic, Krigic, fällt mir gleich sonst noch einer ein, also die zwei ausgenommen mal weniger sensibel ist und vielleicht mit dem Stil von Peter Packold so gut umgehen könnte. Aus Fansicht würden sich viele wünschen, seit Jahren schon, dass da mal ein bisschen mit ein härterer Besen mal wieder durchgeht. Aber auch das Szenario halte ich eher für ausgeschlossen.
Und weil ich es im ASB gelesen habe, Katzer zu Salzburg, Stöger als Nachfolger von Katzer und Sage der Cheftrainer. Also das ist nicht fix, das habe ich nur als Szenario gelesen.
Ja. Ja, also dass man Peter Stöger eine andere Rolle da vielleicht beibehält. Ja,
dieser sprachlos.
Die Hater würden sagen, hat ja schon bei Zoki Barisic perfekt funktioniert, in die andere Richtung. Wäre auch ein Szenario, das kam jetzt noch nicht zu Ohren oder vor die Augen. Wäre ja vielleicht dann die Doppel-Doppel-Rochade, wo man sagt, ja, wir haben den Klaus noch unter Vertrag, holen wir den als Trainer zurück und das Stöcke haben wir eh noch unter Vertrag, macht der den Sportdirektor, dann sind alle happy. Und mit Katze machen wir noch ein bisschen Geld.
Ja, genau.
ja. Ja, also das würde ich gern sehen.
Könnte man so verkaufen, ja.
Ja. Masterplan, großer Masterplan.
Das ist.
Ja, also ich glaube, uns wird fix nicht fad. Aber ich muss auch sagen, als am Sonntag diese Elfmeterentscheidung tragend wurde, und ich habe es jetzt schon thematisiert und ich stehe auch weiter dazu, es war nicht aus einer Laune heraus gesagt, habe ich wieder gedacht, so wie der ganze Fußball damit immer weiter gelebt wird, entspricht nicht meinem Fan-Dasein.
Ja, ich glaube, wir sollten auch die Schiedsrichterentscheidungen einfach nicht mehr kommentieren, weil sie eh so absurd sind oft, dass das nicht wert ist, darüber gesprochen zu werden in Wahrheit. Also Das wird ja nur noch absurder. Und auch das War-Statement, das sollen sie abschaffen, wo sie dann am nächsten Tag die Fehler zugeben, ganz ehrlich. Ich meine, warum schaltet sich dann der War nicht gleich ein? Weil die Bilder sind am nächsten Tag nicht anders. Und wenn ganz Fußball-Österreich, sogar Austrianer gesagt haben, das ist kein Elfmeter.
Nur Ferdinand Feldhofer
hat gesagt, ja, aber das muss man auch verstehen. Also,
Nein,
noch einen Trainer gehört, der im Nachhinein sagt, nein, das war kein Elfmeter gegen uns.
Aber wo wäre das Problem, Stefan? Deswegen wird er nicht mehr zurückgenommen, ne?
Ja, es wäre eh kein Problem, aber dann denkt sich der Schiedsrichter das nächste Mal, du kritisierst unsere Entscheidung, obwohl wir für dich entschieden haben und dann machen wir dich noch mehr Meier. Keine Ahnung,
also,
wie das in Österreich.
Ja, also wenn das tatsächlich so wäre, dann muss ich mir noch viel mehr an den Kopf greifen. Also ich fand die Linie von Ebner, hat er großteils sehr großzügig ausgelegt, für mich teilweise zu großzügig, aber in anderen Situationen dann auf einmal wieder kleinlich gepfiffen. Also für mich war die Linie nicht durchgehend da und die Elfmeterentscheidung einfach halt nur eine Farce. Und eben dafür ist eigentlich der war dann da, dass er sagt, du, das musst eigentlich dringend dir anschauen und dann halt ziemlich wahrscheinlich auch anders entscheiden. Also ja, also mir hat der komplett der Glaube gefehlt, für dass diese Entscheidung so stehen geblieben ist, aber Ja, und so wie du sagst, im Nachhinein, selbst wenn sie sich darauf berufen, na, war eh alles okay, obwohl 90% aller Fans und verantwortlichen Experten meinen, es war nicht so wahnsinnig lächerlich, und genauso lächerlich ist es dann doch wieder zurückzurudern, weil ja, es hilft ja keinem in irgendeiner Art und Weise.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Spieltag ab.
Spieltag ab, ja. Ich und kann ganz kurz noch was sagen zur Conference League, jetzt dann kommt. Ja. Eigentlich war ja von meiner Warte aus schon das Spiel gegen Craiova eine Art Endspiel, was Rapid dann auch damals in den Sand gesetzt hat. Jetzt kommt zum letzten Endspiel, wenn man so will, weil, jo, also die Chancen sind jetzt nicht mehr allzu groß, außer man gewinnt wirklich die letzten drei Spiele. Ich glaube, mit 9 Punkten hätte man dann immer noch ganz gute Chancen, sich noch weiter zu resten. Aber man muss erneut nach Polen, wie gut einem das liegt, hat man ja schon im ersten Spieltag gesehen, wo man eigentlich kein Land gesehen hat. Auch jetzt wird die Aufgabe nicht sehr viel leichter bei Rakow Częstochowa. Die stehen in der Tabelle derzeit auf Platz 6, 23 Punkte, lieben 7 Punkte hinter dem Spitzenreiter, und die Performance war zuletzt eigentlich ganz ordentlich, auch wenn es jetzt am vergangenen Wochenende eine Heimniederlage gab. Man hat 1-3 verloren, gegen Piast Gliwice verloren, aber davor eben von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Partien davor keine einzige verloren, steht bis jetzt in der Conference League mit 5 Punkten ordentlich da, hat auch da noch keine Niederlage oder hat dort noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Das heißt, ja, auch das in Kombination mit der jüngsten Verfassung von Rapid ist das alles andere als ein Gmatewiesen. Und ich habe es eben schon eben ja gesagt, sollte das in die Hose gehen, und wir wissen alle, Didi Küber und Lask in Linz, die nächste Aufgabe, auch in der Liga, alles andere als einfach. Wenn das beides in die Hose geht, dann wird es extrem eng für Peter Stöger.
Ja, auf jeden Fall. Sehr spannende Zeiten jetzt auch, vor allem als Außenstehender natürlich spannend. Man kann aber auch sehen, wie schnell das Blatt sich wieder wenden kann, wenn man dann zum Beispiel anschaut, dass Rapid 5 Spiele hintereinander verloren hat und dann auf einmal 3 gewonnen hat, dann war wieder alles Eitelwonne unter Anführungszeichen. Also es geht in Österreich, im österreichischen Fußball und im Wiener Fußball alles sehr schnell.
Und auch beim Tippspiel.
Und auch beim Tippspiel, so ist es. Jetzt darf ich endlich.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Tja. Jo, da sieht's so aus. Marco an der Spitze, 37 Punkte vor Leonardo, 35. Dann der Flo und DJP mit 33. Der andere Flo, nicht Flo, 33. Und Reinaldinho mit 32. Mattes McEder, 31. Und dann gibt's noch einige mit 30 Punkten. Stefan hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Auf Platz 12 hat jetzt 29 Zähler, hat sich den geteilten Tippspieltag-Sieg mit 15 Punkten in dieser Runde gemeinsam mit dem Marki geholt. Liebe Grüße nach Bayern an der Stelle. Der hat sich verbessert, auch gut verbessert. Meiner einer sehr schlecht performt, liegt jetzt 6 Punkte hinter dem Stefan. Wäre aber auch gar nicht so traurig, wenn ich diesen Monat hinter dir lande, Stefan, hast du nicht mehr Arbeit.
Okay. Ja, dann machen wir das so, ja.
Und weißt du, also ich gönne dir den Adventskalender, aber ist die Frage, ob du nicht was anderes, zum Beispiel einen Weihnachtsmann oder was haben willst, weil Adventskalender, wenn wir dann erst am 18.12. oder sowas auswerten, ist ein bisschen spät, das ja, nur als Hinweis. Ja.
Kannst mir ruhig einen violetten Weihnachtsmann kaufen.
Passt. Ja. Gut, aber wir machen ja noch weiter. Noch habe ich die Chance aufzuholen, beziehungsweise ihr da draußen auch, jede Menge Punkte zu sammeln. Wir schließen jetzt erstmal den November ab, aber es geht ja dann im Dezember auch noch weiter, wird dann nicht auf Null gesetzt. Und Stefan, nachdem du jetzt vorne liegst, darfst du entsprechend vorlegen. Am Donnerstag geht es weiter, 18:45 Conference League, Rakow gegen Rapid.
Genau, 1-2.
Sage ich 2-1. Und dann am Freitag geht's weiter. Liga 2, 18 Uhr, Kapfenberg gegen die Young Violets.
1-2.
Dann am Samstag, 17 Uhr, die Austria empfängt die WSG aus Tirol.
2-1.
Sage ich auch 2-1. Und 3 Stunden später Liga 2, Rapid 2 gegen Sturm 2.
2-1.
Da habe ich auch 2-1. Und am Sonntag dann noch der LASK gegen Rapid, 17 Uhr.
1-2.
Da habe ich ein 2-1. Jo, damit schauen wir mal, dürfen wir einmal im Monat ändern. Sollte sich der Donnerstag vielleicht doch anders gestalten. Könntet ihr eure Tipps noch, ihr könnt sowieso jederzeit ändern. Ansonsten, Stefan, ist man jederzeit bereit einzusteigen, mitzumachen, Tipps zu platzieren und sich Punkte zu ergattern für den Monatspreis unter
kicktipp.at/nogo. Genau, einfach registrieren und mitmachen und Spaß haben. Es geht im Dezember dieses Jahr noch weiter, also wir schließen den Monat nicht ab, sondern schließen erst nach der letzten Runde im Dezember ab und fassen dann beide Monate zusammen zu einem Preis. Zu gewinnen gibt es diesmal eine Friedhofstour am Wiener Zentralfriedhof, eine geführte, also wir lassen euch nicht alleine dort, wird sehr witzig und sehr interessant. Vor allem müsst ihr auch nicht im Winter machen. Der Termin ist individuell vereinbar, wollte ich sagen. Wir wollen dann aber auf jeden Fall Fotos sehen. Vielleicht gehen wir sogar mit. Schauen wir mal, wenn es sich ergibt, sind wir auch dabei, wenn ihr das natürlich wollt.
Genau, auf jeden Fall ein Mitglied der Stammtischgruppe. Übernimmt auch diese Führung, das heißt, auch da ist für Fußballexpertise neben der Expertise beim Zentralfriedhof gesorgt.
Genau, wobei man da schon sagen muss, dass da die Violetten und die Grünen wahrscheinlich über seine Fußballexpertise geteilter Meinung sind.
Jo, wie bei uns wahrscheinlich auch, Stefan.
Genau. Ja, stimmt. Ja, also dann war's das wieder vom Tippspiel.
So schaut's aus.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja.
Haben wir eh schon wieder über eine Stunde im Kasten.
Na Wahnsinn, ja.
Und ich bin jetzt gespannt, ich bin jetzt gespannt, ob nach unserem Short auf YouTube, wo ich das blaue Kapperl getragen habe, mit weit über 8 oder um die 850 Aufrufen vielleicht auch diese Folge besser performt durch dieses Kapperl, ob es daran liegt oder an einem anderen Grund.
Vor allem schimmert das so ein bisschen violett, muss ich sagen. Also es ist jetzt da, ich weiß eh, es ist blau, du würdest nie ein violettes Kapperl aufsetzen, aber jetzt auf meinem schlechten, billigen Bildschirm würde ich, wenn du sagen würdest, das ist ein violettes Kapperl, würde ich zustimmen.
Okay, aber es wäre vielleicht, jetzt fällt mir gerade ein guter Tippspielansatz, Stefan, dass im Video dann du ein grünes oder ich ein violettes tragen musst.
Ja, da warten wir mal ab, wie das ausgeht und dann reden wir.
Ja, nicht jetzt für den Monat, für irgendwann in der Zukunft.
Ja, okay. Ja, merkst du.
Okay, merkt's euch da draußen.
Gut, dann kommen wir zur Rausschmeißer-Kategorie, oder?
Ja, bitte.
Der Song zufolge.
Ja, der Song zur Folge. In dieser Runde, in dieser Woche, haben wir uns für einen Song von, Überraschung, Milo entschieden. Wir waren ja letzten Freitag bei seinem Konzert im WUK und es war großartig. Es war eine super Stimmung.
Super war's, ja.
Es war wirklich super und wir waren froh, dass wir dort waren. Der rechts neben mir gestanden ist, hat sehr laut, sehr falsch mitgesungen. Dafür hat der Markus links von mir umso schöner mitgesungen. Und wir haben uns in dieser Folge für sein neuestes Lied, also für seine neueste Single-Auskopplung Better or Worse entschieden. Und ja, alleine der Titel ist, glaube ich, derzeit für beide Wiener Clubs ein bisschen zutreffend. Und wenn man so ein bisschen auf den Text hört, there's no guarantee, just wait and see. Ja, das trifft ja auch auf unsere Clubs, auf beide derzeit ein bisschen zu.
So schaut's aus. Stefan fügt das Ganze auf die Playlist hinzu, sowohl bei Spotify als auch bei YouTube. Ihr könnt es euch dort genehmigen, wenn ihr es noch nicht kennt. Also, und auch die nächsten Milo-Konzerte sind euch wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Sehr positiver Typ, sehr positive Stimmung, muss man immer sagen. Und ja, also auch, muss ich sagen, die neuen Lieder, die ich jetzt nicht so von Beginn weg sofort gekannt habe, waren sehr eingängig und haben viel Spaß gemacht.
Ja, naja, es ist wirklich, wirklich toll und ja, hat er sich verdient. Vielleicht fühlt er ja, dann mit
so
euch
auch. Würde ich mir wünschen, dass auch Rapid mal wieder Spaß macht.
Ja, ich nicht, aber die Austria. Ja. Ja, passt. Also alles in den Shownotes. Da kommt ihr zu den Playlists, zu den unterschiedlichsten. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der Konsumation unserer Songs.
Der Song zur Folge.
Ja, also der Song zur Folge.
Es bleibt trotz allem noch eine Sache zu sagen. Du wolltest es vorhin schon einspielen?
Ah, ja.
Fußball ist das Schönste auf der Welt.
Ich weiß ja nicht.
Ja, kann man derzeit nicht unterschreiben, aber...
Ich weiß ja nicht. Aber
wenn's,
ja.
Wenn es eine Austria-Legende sagt wie Michi Wagner, muss irgendwas schon dran sein.
Genau. In dem Sinn, mehr brauchen wir, glaube ich, dazu nicht sagen. Bildet euch selbst eure Meinung und für all jene, die uns hören und nicht Austrianer oder Rapidler sind, viel Spaß. Mit unserem Leid.
Und wir hören uns schon am Freitag wieder, da kommt der nächste Quickie. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel davor, aber es kann nur besser werden, aber ich habe das schon oft gelacht in der Saison.
Ja, aber wenn du sagst, es kann nur, ich glaube, wie gesagt, ich glaube jetzt, die Erwartungen werden so niedrig sein, dass ihr nur überraschen könnt und ja, ich befürchte Schlimmes.
We will see, we will see. Auf jeden Fall bis dahin, schöne Zeit und bis Freitag.
Tschüss, baba.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.